Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Wir sind mitten im Endspurt des Olympiarennens. Es gibt mehrere heiße Partien gerade, die gespielt werden, denn in Holland, in Deutschland, in der Schweiz geht es um die letzten Olympiaplätze und das wollen wir uns alles ganz genau angucken und zwar mit Sebastian Fuchs. Auch die deutsche Tour soll noch Thema sein und alles, was in Beachvolleyball Deutschland gerade so passiert ist. Also in diesem Sinne ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo Fuchsi. Na, wie geht es dir?
Hallo Max, sehr gut, vielen Dank. Schön, dass du von der Insel zurückgekommen bist, nach einem Wochenende in der Nordsee, dass du nicht verschollen bist. Aber,
in der Nordsee, ja.
Ja, Ebbe und Flut habe ich mir sagen lassen. Nee, mir geht's sehr gut. Die Woche startet mit Sonnenschein. Ich habe neulich mal zu irgendwem gesagt, das ist, glaube ich, die dritte Woche Sonne, die wir hier in Norddeutschland haben. Also etwas, was man auf jeden Fall festhalten sollte. Sonst wird ja immer so viel gemeckert, aber derzeit kann man sich hier nicht beklagen. Und bestes Beachvolleyballwetter, würde ich sagen.
Ja, also du hast es angesprochen, ich komme gerade von Wiek auf Föhr. Da war die Flens Beach Tour Abschlussturnier. Da hatten wir auch wunderschönes Wetter. Am Anfang so ein bisschen windig, aber sogar, also für ein Strandturnier war da Flaute komplett. Bis auf vielleicht die allererste Runde. Also das war richtig nice auch. Und auf der Insel ist sowieso immer schön. War auch relativ gut besetzt einfach. Also ich meine, bei den Männern haben Joni und Nates gewonnen. Im Finale gegen Hauschild Schmidt. Und bei den Frauen haben sich dann Luisa Marunde und Caro Fröhlich gegen Nina Interwies und Fine Schekel durchgesetzt. Also war durchaus ordentlich besetzt. Alle dreistellige DVV-Punktezahl. Joni Nates einfach doppelt so viele Punkte wie der C2. Und da mittlerweile haben sie sich ganz gutes Punktepolster erarbeitet, aber ja. Spielen einfach auch gerne am Strand.
Ja, das ist einfach auch richtig nice. Ne? Also zum einen jetzt natürlich am Wochenende, aber dann bei euch bei der Flens Beach Tour, aber auch die Woche vorher natürlich das White Sands Festival ist immer richtig cool zu sehen, wenn man schon die Spieler und Spielerinnen dann auf die Fähren steigen sieht und dann Richtung Insel fahren, das ist schon immer was ganz Besonderes irgendwie. Also es ist mega, mega cool zu sehen, was diese Atmosphäre am Strand dann doch kann.
Ja, ich war die letzten Jahre ja immer auch auf Norderney.
Ja.
Und jetzt dieses Jahr eben nicht, aber die Bilder von da waren ja auch absolut krass. Also ja. Auch das Wetter überragend. Gut, war ein bisschen windig, ne, aber da hatten wir schon schlimmere White Sands Festivals. Aber der Center Court komplett voll. Und alle, die ich jetzt, viele von denen, die jetzt auf Föhr gespielt haben, waren ja auch vorher dann auf Norderney und haben nur Gutes wieder erzählt und hatten da richtig viel Spaß auch ob auf dem Feld oder auf der Tribüne auch teilweise, habe ich auch viel gesehen und gehört. Ist richtig geil, macht Spaß, dass das so möglich ist, auch teilweise noch.
Also White Sands auf Norderney, das ist wirklich eins der, also man muss wahrscheinlich sagen, also mindestens Top 5, wenn nicht sogar Top 3 Turniere in Deutschland. Ne? Also das ist unfassbar. Was für Leute man dort trifft, auch bei den Zuschauern und Zuschauerinnen, da entwickeln sich ja Freundschaften über Jahre. Ich weiß noch, dass ich damals mit, es ist schon Ewigkeiten, wieder alte Kamellen mit Flo Lüdicke gespielt habe und also bis heute bestehen da Instagram-Freundschaften, wo ich dann immer so um Pfingsten rum die Fotos sehe, wo die Jungs dann wieder auf die Insel fahren und sich dann, um sich dann ein gutes Wochenende zu machen. Und ich immer nur sage, ja, Leute, auf jeden Fall für mich mitfeiern. Grüßt die Location, das ist schon einzigartig. Und ganz witzige Sache noch dazu, das war mein erster Renault Beach Cup, den ich jemals gespielt habe. Auf Norderney, damals 2003. Also das war cool.
Also das ist so lange her, dass ich da nicht mehr mich an daran erinnere, dass da irgendwann mal Renault irgendwo drauf stand. als ich also dann mal Ballroller war oder so, dann da war es schon alles Vodafone, was dann durchgebrandet war und alles rot überall. Aber Renault sind auch schon ordentlich lange her. Ja. Aber es ist ja auch ein gutes Zeichen, dass dieses Festival plus das Turnier einfach super gut laufen und super gut angenommen werden, dass sie es eben als einziges Turnier in Deutschland dieses Jahr gemacht haben, das Ganze aufzustocken auf Deutsche Tour 2 Niveau. Da, ja, bis auf jetzt die bestehenden zwei Rock the Beach Turniere, das dritte deutsche Tourturnier sind in der Kategorie. Und das ist eben für normale Landesverbände und so nicht besonders attraktiv, weil es einfach Geld kostet. Und am Ende sind die Teams, die kommen ähnlich im Vergleich zu einem Premium. Und das scheint aber da so gut zu laufen und sich so zu lohnen, dass die das dann gemacht haben. Also richtig nice. Möchtest du, Fuxi, zuerst im nationalen Beachvolleyball bleiben oder international einsteigen?
Ja, lass uns auch jetzt im nationalen Beachvolleyball bleiben. Wenn wir jetzt schon dabei sind, ich habe mir international viel angeguckt, jetzt gerade letztes Wochenende, aber lass uns doch national abarbeiten, das ist wahrscheinlich alles schon ein bisschen länger her, und dann den Switch in zur jetzigen Woche und zum letzten Wochenende machen.
Genau, ein bisschen länger her. Wir hatten eben Düsseldorf 1 ja schon abgehakt und können uns über Düsseldorf 2 mal unterhalten, wo, glaube ich, ganz offensichtlich ein Thema war, und zwar Schürholz Uhl, die das ganze Ding gewonnen haben am Ende. Janne Uhl mit 18 Jahren, einfach für viele da das erste Mal auf der Bildfläche richtig aufgetaucht. Wer jetzt schon länger Jugend-Beachvolleyball, gut, wir sind da im Vorteil, weil wir die U19-Deutsche Meisterschaft hier im Land haben und das immer schon ein bisschen früher mitbekommen, wer da vielleicht in den kommenden Jahren auftauchen wird. Aber ich glaube, Janne ist mit Kim Prade im 3 Jahre älteren Jahrgang schon Deutsche Meisterin U19 geworden damals. Und da war das schon klar, dass da was kommen wird, aber für viele jetzt eben erst auf der Bildfläche aufgetaucht, und die haben das dann gewonnen, sind aus der Quali gekommen, haben dann, die waren in der Quali, hier, Paula hat auch schon viele Punkte, aber waren in der Quali, weil es eine Wildcard gab für Isa Schneider und Kira Walkenhorst, die... Spannend ist diese Wildcard, die für die es nicht mitbekommen haben. Also Kiras Punkte waren eingefroren wegen ihrer Verletzung letztes Jahr. Die hat ja letztes Jahr nur Bremen gespielt und dann eben sich da mit der Knieverletzung dann ihre Punkte einfrieren lassen. Und die sind jetzt, glaube ich, erst in dieser Woche wieder aufgetaut oder letzte Woche. Also so, dass es genau nicht gepasst hat mit der Qualifikation für Düsseldorf 2. Und dann wurde da eben entschieden vom DVV dann ihr eine Wildcard zu geben mit Isa, weil natürlich ist es so, dass sie vom Niveau da hingehören. Mit Isas Punkten alleine wären sie eben nicht im Hauptfeld gewesen, sondern nur in der Quali. Und dadurch, durch diese Wildcard, sind halt Janne und Paula in die Quali gerutscht, gewinnen dann die Quali und gewinnen dann nachher im Finale gegen Isa und Kira. Also auch noch so eine Storyline noch nebenbei. Hast du davon was gesehen, beziehungsweise war dir Janne ein Begriff?
Ich habe die mal im Training gesehen, aber so ein ganzes Spiel von der gesehen hatte ich bislang nicht. Paula ist natürlich so seit 2-3 Jahren auch bei mir auf dem Schirm auf jeden Fall, als, weiß nicht, ist eine harte Arbeiterin, glaube ich, die da viel Zeit investiert hat in den letzten Jahren in die Sportart und da auf jeden Fall dann auch aufgefallen ist, auch auf Jugendmeisterschaften und sowas, ne? Aber Janne war mir neu. Wie gesagt, ich habe sie vielleicht mal im Training gesehen oder mal auf Instagram verfolgt. Ich hatte gesehen, dass sie zusammenspielen für diese Saison, aber richtig spielerisch einschätzen konnte ich das Ganze nicht.
Ja, also hat eine Reichhöhe von 2,46, steht im Internet.
Okay.
Das ist so, also ist exakt meine Reichhöhe. nur, dass sie auf einem 19 cm niedrigeren Netz spielen darf.
Ja.
Und hat dazu einfach noch, also es haben ja einfach alle gesehen, es ist Wahnsinn, was Janne für eine Ruhe und eine Ballkontrolle einfach hat, für so eine junge Spielerin. Einfach, das kommen mal die beiden Faktoren, und dazu, die hat da die größten Spiele ihrer bisherigen Karriere gemacht, und wie sie das aber überhaupt gar nicht gejuckt hat, fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend irgendwie. Also teilweise am Satzanfang, okay, dann kam da mal 1-2 Wackler, aber gerade wenn es dann eben knapp wurde, spannender wurde, wo dann ja die, wenn es dann Leute gibt, die wackeln oder die dann brechen, das ist ja dann der Zeitpunkt. Und da hat sie einfach komplett standgehalten, hat ihre Lösung weiter durchgezogen, hat genau das gemacht, was sie das ganze Turnier gut gemacht hat. Und das fand ich schon sehr, sehr, wie gesagt, beeindruckend. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum so viel dann über sie letztendlich Sideout gespielt wurde. Ich weiß nicht, also die hat da einfach durch ihre Größe und ihre relative Bewegungsfähigkeit dazu noch viele Möglichkeiten, die jetzt Paula zum Beispiel als Partnerin nicht hat, die vielleicht dann ein bisschen mehr wahrnimmt und aber vor allem dann mit Shots sich da durchgespielt hat. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht Paula hätte eher brechen können, aber es haben wenige überhaupt probiert.
Okay. Also es sieht bei Janne von außen noch ab und zu ein bisschen wild aus, ne? Also so, es sind nicht immer klare Hits oder gute Trefferbilder da mit der Hand am Ball, so finde ich, zumindest von dem, was ich gesehen habe. Aber ja, der Erfolg gibt denen auf jeden Fall für dieses Turnier recht und es ist schön zu sehen. Also diese Storyline ist auch einfach zu cool, irgendwie aufgrund dessen in die Quali zu rutschen, weil da etabliertes Team eine Wildcard bekommt aus berechtigten Gründen und dann im Finale dann gegen die zu spielen und das Ding dann nach Hause zu fahren, ist natürlich richtig nice.
Ja, total. Also Glückwunsch an der Stelle. Wir schauen uns das weiter an. Und ja, haben jetzt, glaube ich, alle gesehen, dass da mehr kommen kann. Es ist jetzt auch kein direktes Abo. Okay, jetzt steht die immer auf dem Podium. Ne? Ich glaube, das haben wir schon oft gesehen. Da gibt es einmal so ein Breakout-Ergebnis. Und jetzt heißt es, sich da irgendwie zu etablieren. Also das wird jetzt auch nicht super einfach. Da kann bestimmt auch dann so ein kleiner Hype so direkt mal mit. Und dann muss man das irgendwie schaffen, sich da einzupendeln und immer wieder diese Spiele so zu machen und durchzuziehen. Aber zu dieser Wildcard noch einmal. Also ich finde die ein bisschen problematisch eigentlich, weil ich glaube nicht, dass das irgendjemand anderes bekommen hätte, diese Wildcard, aus den Gründen, wenn es nicht eine Spielerin vom Format Kira Valkenhorst ist oder wenn überhaupt Kira ist. So, also wenn jetzt da sonst jemand ankommt, haben wir da letzte Woche schon drüber geredet?
Kann das sein?
Noch nicht? Weiß ich nicht. Wenn ich saß mit Nico Wegner auf der Tribüne und da mit dem habe ich gesprochen, wenn der jetzt ankommt und sagt, hallo, Entschuldigung, ich habe mich ja verletzt, ich meine Punkte noch nicht wieder aufgetaut, dann sagen die, ja, Pech. Wer bist du? keine Ahnung. Dann spiel halt nächste Woche. Oder in dem Fall ja sogar, dann spiel halt die Quali. Die hätten einen der Top-Seeds in der Quali gehabt mit Isas Punkten alleine. Und hätten sich da eben durchsetzen können. Und wenn sie, wie man das ja argumentiert, vom Niveau dahin gehören, dann hätten sie sich halt durchgesetzt, da hätten sie auch. Und ich weiß nicht, das finde ich ein bisschen komisch, diese Wildcard, weil die einfach nicht so anwendbar ist. Oder aus welchem Grund wird die vergeben? So, das verstehe ich nicht so richtig.
Gut, haben wir natürlich auch dieses Mentorenprogramm da, ne, laufen, DVV, ich weiß nicht, diese Trainingsgruppe mit, ich glaube, das ist mit Isabel und Kira.
Ne? Ja, das machen die schon. Also das kann ja ein Grund sein, dass deswegen auch die Wildcard mit vergeben wurde, weil die unbedingt auch Kira in Punkte bringen wollen.
Ja.
Damit die dann locker easy immer in irgendwelche Hauptfelder reinkommen oder oben in der Quali gesetzt sind, wenn sie mit den Jugendspielerinnen spielen. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn es so ein Programm gibt, ist das ja, also klingt erstmal sportlich ein kleines bisschen unfair. Beziehungsweise so von den Regularien, ja, dann hast du halt die Punkte dann eingefroren, dann tauen die halt dann wieder auf, ne? Die sind nun mal so, die 365 Tage bei einer Verletzungsregelung, die sind eigentlich halt da. Mhm. Das ist also ein bisschen merkwürdig. Also war, glaube ich, es wäre auch nicht gegangen, wenn das jetzt diese Woche wieder getaut wäre, aber die sind, glaube ich, während des Turniers, waren die wieder frei und halt aber noch nicht zur Zulassung. Deswegen, sonst hätte sie ja gar nicht das Turnier auch spielen dürfen.
Ja,
also.
Okay, ja, da habe ich dann auch nicht alle Infos und steckt da nicht so drin. Es gibt immer, also über Wildcards wird ja immer diskutiert.
Es ist klar, Wildcard ist einfach ein heißes Thema. Egal auf welchem Level, ne, das ist auch beim C-Turnier schon ein Thema.
So, total.
Das kennen wir auch. Und da kann man immer in beide Richtungen irgendwelche Argumente finden. Ich hätte sie so nicht vergeben, aber da können natürlich noch viele, viele andere Dinge dahinter stehen.
Man muss auch überlegen, wie viele Spieler kann Kira denn noch an einem Wochenende machen? Wer weiß, vielleicht ist das auch oder, ja, muss man
so sehen. Ja, aber muss sie dann eine Wildcard bekommen dafür?
Ja, damit man halt oder? Zwei Spiele in der Quali spart, du hast ein Spiel in der Quali halt, ne?
Ja.
Das ist, und Kira, muss man da sagen, ist für Düsseldorf auch wichtig, glaube ich, für die Stadt, ne? Spielt die nicht auch für
Die spielt auch für DJK Tusa 06 Düsseldorf.
Also von daher gibt's
ist ja alles richtig, aber da muss man wieder drüber diskutieren, wofür ist eine Wildcard da oder wofür ist diese Wildcard in dem Achterfeld da? Das ist
das
andere, ne? Also, dass in dem 16er Feld auch auf der internationalen Serie da Teams dann Wildcards kriegen, weil sie lokal sind, ist ja bekannt und das ist ja sportlich auch nicht immer sinnvoll, aber es ist einfach, oder bei Olympia von mir aus, und es hat eben andere Gründe und Vermarktungsgründe und Gründe, warum Leute überhaupt diese Turniere ausrichten, damit sie dann die Wildcards bekommen. Ist klar. Also jetzt auch Norderney, ähnliches Beispiel, ne? Da der NWVV, der ist seit Jahren gnadenlos da Wildcards zu vergeben für Norderney, die da jetzt nicht unbedingt immer hingehören. Aber die einfach ihr lokales Team da, das, sie haben auch das gute Recht, da die Leute hinzuschicken, die sie wollen. Scheißegal. Und ja, ich weiß aber nicht, vielleicht wären da so ein, zwei Regularien auch nochmal angebracht.
Aber wenn du es jetzt vergleichst, wo du jetzt sagst, so, die haben das gute Recht, die Leute da hinzuschicken, die sie wollen, dann ist es ja auf der anderen Ebene genau das Gleiche. Das ist ja,
ja, es ist aber keine, also das ist die Ausrichter-Wildcard.
Okay.
Diese Wildcard wurde aber vom DVV vergeben. Vom Gesamtverband eben. Meine ich. Ist auch vielleicht gefährliches Halbwissen, aber die würde ich wieder mit einer anderen Verantwortung sehen.
Okay.
Als ein lokaler Ausrichter, der sein eigenes Team da spielen lassen will. Aber ja, also kann sich jeder die eigene Meinung bilden. Ich hätte es auch gut gefunden, wenn man da keine extra Würste verteilt, sondern sagt, okay, dann geht ihr halt in die Quali, spielt da euer eines Spiel und dann seid ihr auch im Hauptfeld und dann, aber wie du sagst, Wildcards sind immer heikles Thema. Dann bei den Männern in Düsseldorf haben wir Just Sova gesehen, die also tatsächlich relativ souverän das ganze Turnier über gespielt haben und ich hab mich sehr viel über diese Themen unterhalten, deswegen kann ich immer nicht sagen, ob wir uns da schon
unterhalten,
aber haben wir wahrscheinlich nicht,
weil
die auch da dann quasi das erste Mal aufgetaut sind.
Ja.
Und es ist total geil zu sehen, wie Robin und Max da Spaß zusammen auf dem Feld haben und einfach harmonieren und dieses teilweise Verkrampfte, was wir die letzten Jahre gesehen haben bei Fretschnasova, die einfach, ja, wo das einfach durch war, da war irgendwie das Haltbarkeitsdatum überschritten, haben irgendwie auch alle gemerkt, habe ich das Gefühl. Und das ist jetzt genau das Gegenteil, sowohl bei Max und Robin, als auch dann bei Lukas und Sven, wenn man da einen Schritt weitergeht. Und da war, glaube ich, dann das doch für alle genau das Richtige, das zu machen. Also just so war jetzt, dass die da spielerisch dann hingehören, ist irgendwie klar, ne? Und dass Robin da auf der deutschen Tour auch gerade im Block einfach ein bisschen in einer anderen Liga spielt als viele andere, weil er einfach die Größe plus jetzt die jahrelange Ausbildung hat. Aber das fand ich am beeindruckendsten, dass die beiden da auch richtig Freude daran hatten, da zu zocken.
Das Finale war gesehen. Gegen
Milan und Jonas.
Da hat er ja auf jeden gegen Fall vom
BCK Milan.
BCK Milan. Hat er ja auf jeden Fall von der Blockhöhe dann im Finale zumindest einen vernünftigen Gegenspieler gehabt, sollte man meinen.
Auf jeden Fall, ne? Obwohl, also Robin ist trotzdem nochmal 4 Zentimeter mehr als Milan, glaube ich.
Von der Körperlänge?
Von der Körperlänge und hat auch Arme. Gut, Milan hat echt wirklich sehr lange Arme. und Robin springt auch.
Ja.
Also ja, aber wie gesagt, so auch das allein technische, das ist einfach irgendwo dann doch ein World Tour Blocker und alle anderen, die eben da sind, eher nicht. Obwohl ja, jetzt gut auf der deutschen Tour muss man sagen, also mit Momme Lorenz, Milan Sivas, auch mit Peter Wolf, sind da schon ein paar. Auch Philipp Huster ist ja auch noch da gewesen.
Ja.
Also da
hast du schon ein paar hohe
Blocker. Müssen sich alle nicht verstecken. Ja. Ne? Da hast du schon ein paar wirklich hohe Blocker.
Ja.
Aber die haben da gewonnen. Das ist auch, wo wir gerade bei Milan und Jonas waren, auch gut zu sehen. Die hatten im ersten Turnier ja eher einen holprigen Start. Milan wurde noch der Rucksack aus dem Hotel geklaut.
Oh no.
Mit iPad drin und allem.
Oh no.
War eher ein gebrauchtes Wochenende in Düsseldorf 1.
Wow.
Und haben sich aber dann in Turnier 2, also der Rucksack ist zwar nicht wieder da, aber haben sich ein Comeback gefeiert.
Sportlich quasi rehabilitiert auf jeden Fall.
Sportlich rehabilitiert und eine Silbermedaille gewonnen.
Ja. Du warst genauso vor Ort, wie, ne?
Nee, nur, ja doch, stimmt, ich war in beiden, ja, ich war vor Ort. Es war sehr glücklich, dass Milan Samstagabend noch gewonnen hat, weil Anna ist ja ausgeschieden am Samstag und dann, wäre Milan gerne mitgefahren, hätte er verloren, das Loser-Viertelfinale, hat er zum Glück noch gewonnen, weil wir hätten gar keinen Platz gehabt für ihn.
Ich habe das Bild vom Auto gesehen, auf jeden Fall, bei Instagram von Anna.
Ja, das war so schon ein bisschen voll.
Mhm.
Da haben wir uns sehr gefreut und da sind auch einfach geile Spiele, ne? Das macht gerade richtig Spaß, das zuzugucken.
Ja.
Gerade auch dann, weiß nicht, Milan und, oh gut, da war ein bisschen Schiri, also aus Lorenz Stadi-Sicht Schiri-Schwierigkeiten, als sie gegen Milan und Jonas im Halbfinale gespielt haben. Da haben sie sich sehr über einen Abwehrkontakt aufgeregt, der ja kein Musspfiff ist, würde ich jetzt mal sagen, also ohne das mir nochmal genauer angeguckt zu haben. Haben sich aber im Spiel schon, also im Ballwechsel noch sehr, sehr aufgehört, fast aufgehört zu spielen, Punkt kassiert und direkt danach das Break kassiert. Und dann 17-15 im Tiebreak verloren.
Hm.
Ein bisschen ungünstig, aber das gesamte Spiel war, also ich sehe gerade das Ergebnis 26-24, 22-20, 17-15.
Mhm.
War auf jeden Fall ein Nailbiter. Da ging es bei Justova gegen Harms ein bisschen schneller, die dann da ein bisschen ja zu 15 und zu 15 nach Hause geschickt wurden. Aber trotzdem Harms auch am Start.
Wieder zweite
Bronzemedaille.
Wollte ich gerade sagen, ja. Zweites Halbfinale, ne?
Ja, also die sind dabei. Ey. Die spielen gerade einen richtig guten Ball.
Das ist cool.
Yannick hat da eine Abwehrperformance hingelegt. Ich glaube, gegen Sagstetter Wegner gleich im ersten Spiel, die ja aus besten Zeiten noch. Also das war richtig, richtig krass.
Ja, nicht umsonst. Der Junge kann schon baggern, der hat schon Champions League gespielt, Libero. Also
ja,
das sollte man nicht vergessen bei dem. Und damals war der unter 18 auf jeden Fall. Das ist richtig krass.
Ja. Nee, die haben auch ihren Spaß zusammen, die beiden haben sie. Das ist auch schön.
Ja.
Spielen den ganzen Tag Doppelkopf sonst nebenbei. Nee, war aber wieder ein gelungenes Turnier, würde ich sagen. Spaß gemacht.
Ja.
Weil
die Impressionen, die man so mitbekommt, sind ja auch richtig cool. Ne? Ich glaube, Freitag war es ein bisschen, oder Donnerstag, Freitag irgendwie war es ein bisschen Pech mit dem Wetter. Ne? Da ging mal eine richtige Husche rüber und Abbruch der Spiele aufgrund von Gewitter und sowas.
Ja, ne? Es hat einmal richtig geknallt da. Ja? Also ich weiß gar nicht, ob es denn doch, also einmal doch gab es einen richtigen Platzregen, aber nur so ganz kurz.
Mhm.
Und dann konnte es auch weitergehen. Und ansonsten hat es so leicht genieselt. Also es war jetzt nie so, dass man da strömenden Regen jetzt gespielt hätte oder rumgesessen hätte. Das war alles in Ordnung.
Ja.
Das war schon cool.
Und weiterhin gut zu sehen, wie die Qualität einfach ist, ne? Die Qualität der Bilder, die man zu sehen bekommt, die Videos und die Berichterstattung auf der German Beach Tour Seite oder Instagram Seite, das ist richtig nice. Also das macht den Sport irgendwie erlebbar oder das Wochenende erlebbar, selbst wenn man nicht dort ist. Das ist schon cool, wie das umgesetzt wird.
Ja, muss man sagen. Da wird man richtig mitgenommen, auch wenn man eben nicht da ist. Und kriegt da alles mit, wird alles gut aufgearbeitet. Diese Vlogs, wenn man sich das angucken möchte, ist auch ganz cool. Da kriegen die Spieler einfach eine Kamera in der Hand. Ist als Disclaimer für die Spieler, es wird, also zumindest war das bei dem von Anna und Sarah so, es wird wenig bis gar nicht rausgeschnitten. Also passt auf, was ihr macht. Da werden eigentlich nur die Clips aneinander gereiht. Muss man ein bisschen vielleicht sich zurückhalten. Eventuell. Und ansonsten hatten wir dann zweimal Deutsche Tour jetzt, dann Deutsche Tour 2 mit Norderney. Es gab A-Plus-Turniere. Jetzt war der Vorbote quasi von Essen, war auch Essen. Also es gab jetzt ein A-Plus-Turnier in Essen, da ist schon alles aufgebaut, Rock the Beach schon durchgebrandet. Und jetzt am kommenden Wochenende, ab Freitag, ist dann Rock the Beach Essen. Auch sehr gut besetzt. Also ich hatte es hier eben offen. Oh nee, das ist ja das A-Turnier, was ich gerade offen habe. In Essen spielen Stadi Wüst, Wolf, Kaminski, Kirchner, Erdmann, Schmidt, Heldnissen, Kubo Wegner, etc. Hauschild Pemeler können wir auch endlich mal sehen. Was ist das denn? Und bei den Frauen spielen eben auch Paul Schieder, Auenbrook Ferger, Barbara Gerner, Klasseninterviews. Also das kann man sich durchaus... kann sich Deutsche Tour nennen. Das ist schon sehr gut besetzt.
Und du bist vor Ort,
75 Punkte kloppen. Ich bin vielleicht vor Ort. Also das ist noch nicht klar.
Ah.
So genau. Ich bin ja normalerweise da im Kommentar zu Hause. Aber ist ja King of the Court noch parallel.
Ja.
Und da ist jetzt immer noch nicht so ganz eindeutig, was jetzt genau passiert. Aber das klärt sich wahrscheinlich heute noch. Ja, das kann man wie gewohnt auf Sportdeutschland, soweit ich weiß, verfolgen, wenn man Lust drauf hat. Ich glaube, parallel ist ja auch nichts. Nee, parallel Deutsche Tour gibt's nicht, sondern nur irgendwelche A-Turniere. Und dann schauen wir mal, was Rock the Beach dieses Jahr zu bieten hat.
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du jetzt drauf kommen wolltest. Du hattest noch ein Thema zu Düsseldorf mir rüber geschickt, über was du sprechen wolltest. Das war im Herrenfeld.
Mhm.
Die Absage.
Du meinst die Absage von Erdmann Semmeljak?
Genau.
Die durch die Verletzung von Joni passiert ist.
Genau.
Ja, also wir können da, oder du kannst mir gerne sagen, was, also hast du das mitbekommen überhaupt so?
Ich war
1:1?
1:1 würde ich nicht sagen, dass ich das mitbekommen habe. Ich war aber
Weil ich muss hier ein bisschen sagen, ich bin ja im Team von Erdmann Semeljak, die spielen auch für meinen Verein und ich war auch in Timmendorf als Coach von den beiden. Deswegen würde ich mich da gerne etwas zurück und raushalten aus dem ganzen Thema.
Okay, dann.
Also wir können da gerne drüber sprechen, aber ja, ist also die Jonathan hatte eine Verletzung, hat sich abgemeldet am Freitag. Und Nates hat dann am Samstag für Slowenien im Nations Cup gestartet.
Ja, genau, nur das habe ich auch noch mitbekommen. Nates und Joni mussten Quali spielen in Düsseldorf.
Sie haben Quali gespielt, genau, ein Quali-Spiel.
Genau, Quali gespielt, sich qualifiziert fürs Hauptfeld. Und ich dachte mir schon, weil ich war nämlich beim Nations Cup vor Ort in Hamburg auf dem Heiligen Geistfeld, habe da den Beach-Me-Stand betreut und genau, lustige Gewinnspiele gemacht und so. Also wir haben da einen Stand, das ist ganz cool. Und hatte halt auch nur gesehen, dass Slowenien dort spielt und dachte so, okay, es gibt halt eine Person, die ich da auf jeden Fall verorten würde, wenn es darum geht, um Olympiaticket zu spielen oder die Fahnen auch für sein Land hochzuhalten, und hatte da halt Nates auf jeden Fall komplett mit auf dem Schirm und hätte mir nicht vorstellen können, wer da sonst irgendwie in die Bresche springen sollte, außer sein Partner. Natürlich, den kannte ich auch noch von früher, aber sonst kenne ich da halt nicht viel und dachte mir halt auch so, das ist eine Möglichkeit, die er sich nicht entgehen lassen wird, und hatte dann mitbekommen, okay, die spielen deutsche Tour. Dann scheint er sich da entschieden zu haben, dass er dann halt nicht anreist, weil ich hatte mir das die Meldung der Teams für den Nations Cup auch gar nicht angeschaut, bis auf die Deutschen.
Kann man auch, glaube ich, gar nicht, oder?
Ich weiß nicht genau,
ob man dann... Also so richtig einsehen kann man das nicht.
Naja, auf jeden Fall bin ich dann da am Freitag auf dem Gelände und dann läuft mir mal Nates über den Weg. Und ich so, Nates, ich habe dich doch gestern noch in Düsseldorf gesehen. Was ist denn hier los? Und ja, dann erzählt er mir auch nur Verletzungen hier, da. Und ja, ich habe nur gehört, dass es auch vor Ort in Düsseldorf zu Diskussionen geführt hat und dass nicht alle Leute so happy waren mit dieser mit der Entscheidung darüber, dass dieses Team dann abgesagt hat. Das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe. Und Nates hat dann versucht, aus seiner Sicht mir das zu erklären. Was soll ich dazu sagen? Ne? Das ist vollkommen verständlich. Würde es einen Nations Cup geben, dann würde ich da auch hinfahren für meine Nation. Ich weiß nicht, wie kurzfristig oder langfristig da was geplant ist. Deswegen hätte mich einfach nur interessiert, ob du da andere Informationen hast als ich. Wie gesagt, ich habe von der Absage von den beiden habe ich erst mitbekommen, nachdem ich Nate sozusagen in Hamburg getroffen habe, aber nicht, was da an Diskussionsstoff und an Diskussionen vor Ort dann in Düsseldorf passiert ist.
Genau. Ja, es gab auf jeden Fall, was heißt Diskussionen, also viele Leute haben sich da viel Meinung gebildet, auch schon von den Zuschauern und so, die da vielleicht auch nicht alle Informationen haben, die sie bräuchten, und sich da oder viel zusammengereimt haben, hat Wellen geschlagen, ja, aber das wird sich zeigen, ob das noch so länger so weitergeht, beziehungsweise ob da noch irgendwelche Nachfolgen davon auftauchen werden. Mhm. Aber ja, also erstmal hat Joni sich am Freitag verletzt, konnte dann nicht spielen, und Nates sind dann auch beide abgereist und Nates ist dann nach Hamburg gefahren.
Ja, kann man nur hoffen, dass Joni da schnell wieder, er scheint ja auch gut zurückgekommen zu sein, hat das die richtige Entscheidung getroffen, sonst könnte es am nächsten Wochenende halt kein Turnier spielen. Von dem her macht es natürlich auch Sinn, und muss man auch sagen, dass natürlich mit den ganzen Jahren an Erfahrung im Profibereich kennt man seinen Körper dann irgendwann und weiß, wann es auch mal gut ist, da nicht weiter drauf zu gehen und nicht sich eine schwerere Verletzung einzutreten, sondern dann lieber 3-4 Tage Ruhe und Regeneration anstoßen. Ne? Also das ist für mich auf jeden Fall auch mal wichtiger.
So ist es, genau. Mal gucken, was da noch passiert, ob das noch weiter diskutiert wird. Am Ende haben Wolf dann im zumindest in der einen Runde profitiert. Vorher waren es, glaube ich, ja, Huster Wüst, die vielleicht gerne auch noch ein Spiel gemacht hätten. Die haben ja dann gegen Harms verloren im Viertelfinale. Mhm. Und das war dann aber deren erstes Spiel, und Harms kam eben schon durch die Quali, glaube ich. Und hatten dann schon zwei Spiele gemacht, waren ein bisschen heißer drauf und haben dann da einen kleinen Überraschungssieg geholt. Und ja, so ist das Ganze abgelaufen. Jonathan ist ja natürlich auch sehr alt, ne? Gut, das darf ich dir jetzt nicht sagen, aber deine Volleyballkarriere ist ja nun auch nicht mehr, schon länger nicht mehr aktiv und Joni mit seinen 36 Jahren.
Ich wollte gerade sagen, der ist
kann sich der Rücken Jahre auch mal melden. Ja, deutlich jünger.
Deutlich.
Genau, das soll es sein mit deutschem Beachvolleyball. Wir waren jetzt nur schon auch beim Nations Cup. Ich war ja da auch vor Ort und du hast auch was gesehen. Das war jetzt die Active City Arena, die sieht ganz anders aus als im letzten Jahr. Es gibt keine Boxen, wie man das von King of the Court Stadien gewohnt ist. Das war ja letztes Jahr auf einer Seite und das ist jetzt ja ein mehr oder weniger klassisches Stadion, das mir aber nicht so gut gefällt. Da ist relativ viel, irgendwie wirkt es als sehr weitläufig und dann wirkt das so, als wären da noch weniger Leute, als da sowieso schon waren. Fand ich so allein vom Zuschauer-Ding her, also dieses Sponsorendorf oder wie man es nennen will, ist eigentlich ganz, ganz nett, aber dieses Stadion, da sind auch so Container zwischen aufgebaut von der Active City Arena, oder das sieht aus wie so eine Container gebrandet und irgendwie ist alles so weit auseinander dadurch. Du kannst auch zwischen den Tribünen, einzelne Tribünen, die auch so eine 2-3 Meter Abstand zum Court dann haben selber und dadurch wirkt das alles irgendwie sehr ja, geräumig und irgendwie nicht so richtig heimelig da. Aber natürlich trotzdem ein Erfolg für die deutschen Teams, die da fast noch an Slowenien gescheitert sind, kann man sagen. Also Lukas und Sven mussten dann in den Tiebreak gegen Slowenien, gegen Nates und sein Partner Jan Pokersnik. Und dann haben die das aber am Ende noch gewonnen. Und Elas Wickler haben sehr souverän und sehr schnell gegen Daniel Pokersnik und seinen Partner gewonnen, also den Bruder Pokersnik, und waren dann damit qualifiziert für die Finalrunde, die in Lettland stattfindet.
Ja.
In Jomala stattfindet und wo dann Lukas und Sven mit einem Team X sich für Olympia qualifizieren könnten. Wer weiß.
Ja, mega spannend. Also
hast du
genau der Eindruck, den du da schilderst, von wegen, dass das etwas unbelebt wirkte und so, kann ich auch nur teilen. Ich war jetzt natürlich auch am ersten Tag da. Wetter war okay und ich hatte dann auch so ein Spiel auf dem Schirm, was ich gerne sehen wollte. Das war England gegen Slowenien, weil ich dachte, das ist auf jeden Fall mal ein spannendes Ding. Genau, muss sagen, dass mich der Vibe auch echt gar nicht gecatcht hat. Also, das war krass. Ich saß da auf der Tribüne und dachte mir so, okay, die können alle spielen, aber ich weiß nicht, ob das Stadion war, was irgendwie dann zu wenig gefüllt war oder.
Ja, das Programm war es wohl auch. Also meine Eltern waren auch da und die meinten, hier passiert überhaupt gar nichts, weil die hatten halt einen Court und dort wurde im Stundenslots gespielt und das hieß einfach viel Leerlauf mit den Nationen gegen Nationen, wo du jetzt gar nicht unbedingt das vielleicht sehen willst und dann wenig Programm im Vergleich zu, ich habe ein Turnier wie vielleicht früher 3-4 Courts. Wir hatten ja schon mal mit der GBT auch drüber gesprochen, dies Jahr schaffen dann alternativen Fokus zu setzen außerhalb des Beachvolleyballs und dadurch die Ränge zu füllen. Das ist jetzt da gar nicht der Fall, sondern du hast einfach nur ein Feld, wo für manche Mittel interessanter Beachvolleyball läuft mit Pausen noch zwischendurch.
Ja. Genau, und dann hast du halt draußen rum es war ganz cool, diese Paddle-Courts, es war cool zu sehen, es war krass zu sehen, wie präsent das da war, mit diesem Adidas-Stadion, das da ist und wie viele Kids da auch angerannt gekommen sind.
Als ich kam, da haben die das wieder abgebaut. Das stand da einen Tag.
Wahnsinn.
Das Ding.
Wahnsinn.
Da ist ein Riesen, also was heißt Riesen, aber so ein Kleinfeld Fußballturnier war da irgendwie oder Fußball-Event eher. Und das haben die da für einen Tag hingekarrt mit 3-4 LKWs.
Ja.
Und dann haben die das wieder abgebaut.
Das sah halt richtig professionell aus, ne? Das war echt schon krass.
Ja.
Und genau. Sonst die Location ist natürlich cool, vor dem Bunker da, das sieht schon nice aus und dann muss man aber auch sagen, war das Wochenende halt echt ungünstig gewählt, also wenn man jetzt sagt, man möchte da Begeisterte hinbekommen, also es war parallel, war ein Traditionsturnier Beachvolleyball in Damp, ne? Also das ist ein großes Ding für BreitensportlerInnen, dann war in Delmenhorst war ein großes Turnier für den Abschluss der Hallenvolleyballsaison. Dann hast du Norderney, dann hast du Düsseldorf.
Ja, das Pfingstwochenende ist dafür nicht optimal für sowas.
Und dann war, glaube ich, auch, um mal wieder zu meckern, das Ticketing war irgendwie so, dass sich die Leute auch gesagt haben, so viel Kohle kann ich dafür einfach nicht zahlen oder möchte ich dafür nicht zahlen. Also das war schon, ja, ist ein bisschen schade. Natürlich cool, dass trotzdem ein paar Leute gekommen sind, um das deutsche Team da voranzu oder anzufeuern und das da mitzunehmen. Auch mal zu sehen, ne, dass er wie Clemens und Nils dann live aussehen, dass der halt wirklich 2,10 Meter groß ist und dass das ziemlich groß ist. Nein, also dass man da einfach mal auch so unser bestes deutsches Herrenteam sehen kann und dann mit ja, natürlich auch ein super attraktives Team mit Sven und Lukas, die die Chancen gewahrt haben auf die Teilnahme an Olympischen Spielen. Und das ist schon schön zu sehen, aber ja, das Event an sich war ein bisschen mau, fand ich.
Ja. Ja, also jetzt, also an dem Wochenende hieß es schon, okay, für King of the Court sind jetzt schon doppelte Ticketzahlen verkauft worden. Das passt einfach vom Wochenende besser. Und letztes Jahr war da ja richtig was los bei King of the Court. Das war eine richtig coole Stimmung da. Da hat sich die Hamburger Beachvolleyball-Community getroffen und das war jetzt überhaupt nicht so. Also zumindest ich kannte da jetzt auch nicht viele Leute. Das war im letzten Jahr ganz anders. Da ist man über den Platz gelaufen und kannte jedes zweite Gesicht und diesmal, ja, weiß ich nicht, waren die eben alle auf den dir von dir eben genannten Turnieren unterwegs und hatten da dann keine Zeit, beziehungsweise mussten sich dann vielleicht ja auch entscheiden, so, okay, gebe ich jetzt das Geld hier an dem Wochenende aus oder warte ich 2 Wochen und gehe dann zu King of the Court, ja. Sehe dann vielleicht noch auch Elas Wickler und noch ein paar mehr Top-Teams,
ja.
Und guck mir das dann an und da ist dann die Entscheidung klar gefallen. Ja, ansonsten spielerisch, also es war sehr souverän. Ja, gut, über weite Teile ein bisschen Schwierigkeiten gegen Bayo gab es zwischenzeitlich von Nathan Clemens, glaube ich sogar. Und Lukas und Sven sind, wie gesagt, auch in Tiebreak, haben über ein Tiebreak gehen müssen gegen Nate. Da gab's hatte Lukas am Anfang ein bisschen Probleme reinzukommen, hat da ja so ein bisschen gewackelt. Vielleicht hat er schon im Hinterkopf dieses Finale da sich so ein bisschen gemeldet, so sah das aus, hat es dann aber geschafft, sich da reinzukämpfen. Sven hat ihn da tatsächlich auch ziemlich mitgenommen, hat da die Arena zusammengebrüllt und hat dann Lukas damit so ein bisschen aufgeweckt und dann haben die das da noch gewuppt, wo ja, vorher auch, muss man sagen, Slowenien ziemlich überraschend halt Estland rausgehauen hat in einem Golden Set. Da haben ja, Nates und sein Partner eben gegen Estland 2 souverän gewonnen. Dann hat Estland 1, die ja Novak Tisa sind, über die wir schon viel gesprochen haben, die vor 2 Jahren noch also als richtig Top-Team gehandelt wurden. Dann gab es da eine Verletzung und die noch nicht wieder auf die Spur gefunden haben irgendwie seitdem. Die haben dann souverän gegen Slowenien 2 gewonnen. Und dann kamen Nates und Jan eben wieder. Die hatten dann Abend gegessen, haben sich da so ein bisschen, weiß ich nicht, so halb warm gehalten und dann mussten die halt ran, haben dann 10 Minuten Zeit oder 15 Minuten, sich warm zu machen und dann geht's in Golden Set 1 bis 15. Und die haben's, wie die Veteranen, die sie ja sind, die sind beide auch, beide auch Mitte 30, also Nate ist auch 36, ich glaube, Jan ist 34, und dann sind die da auf dem Court und haben einfach ihr Spiel gemacht. Also Nates gleich 0-0 und hackt da einen Topspin-Aufschlag rüber. Scheißegal. Also wo man manchmal noch ein bisschen länger braucht, um reinzukommen. Das war dann einfach alles gegessen, haben dann ihren Stiefel gespielt und dann einfach Novak Tisa da bezwungen. Die dann abends noch relativ lange bei einem Bier noch oder 2 oder 3 dabei waren, das so verarbeitet haben. Aber ja, und dann war aber für Slowenien dann Schluss gegen Deutschland.
Genau, und für Estland war es das ja auch dann so mit der Olympia-Hoffnung. Ne? Ja. Hatten sie auch beide dann in ihren Instagram-Posts dann danach beschrieben, dass es natürlich bitter ist, zu dem Zeitpunkt so auszuscheiden und vor allem auch mit den Ambitionen, mit denen sie gestartet sind, auch mit dem, was sie durchblicken lassen haben, eigentlich vor 2 Jahren, wie du sagst, was sie spielen können. Schade ist, dass durch eine Verletzung ausgebremst worden ist, weil das hat echt Spaß gemacht, denen zuzuschauen.
Ja. Das ist dann auch krass, ne? Weil das ist dann auch so ein Spiel und dann, also gegen Deutschland wäre vielleicht auch wieder wirklich alles offen gewesen. Und ein Tiebreak, einmal bis 15. Es gab einen Ball, den Kusti Novak dann rübergepritscht hat beim, so 8-10, 9-11, irgendwie sowas, den Nates dann verteidigt hat Und dann haben sie da den Punkt noch gemacht. Und das hat dann der Mart, der dann da, wie gesagt, noch bei ein, zwei Bier dabei war, hat dann noch erzählt. So, das für ihn auch. Denn das war so der Momentum-Change. Das war der Switch, wo dann Slowenien noch mal geschnuppert hat. Ich glaube, die haben nicht mal den Punkt gemacht nach diesem rübergepritschten Ball.
Mhm.
Aber weiß ich gar nicht genau. Aber es war dann auch nicht so, dass auf einmal Slowenien dann vorne war oder so. Aber da hat einfach es einmal Klick gemacht bei beiden Teams. Und dann ist das Ganze umgeschwungen und dann war es vorbei mit Olympia.
Ja, bitter.
Das ist krass, ja. Aber da können wir doch direkt wahnsinnig gut überleiten zu der Olympia-Quali, die sich jetzt wirklich gerade entscheidet. Wir sind auf der absoluten Zielgeraden, ja. Also haben noch zwei Turniere, die relevant sind für die Olympia-Quali, und zwar ist es am kommenden Wochenende das Challenger in Stara Jablonki und dann gar nicht sicher, ob das direkt danach auf das Wochenende ist, aber dann haben wir noch ein einziges Elite 16 Turnier in Ostrava und das war es dann. Und da sind jetzt die einzigen Chancen für die Teams, noch Punkte zu sammeln, beziehungsweise für manche Teams, zum Beispiel Mosorum, sind in Ostrava gemeldet, weil die immer noch auf 11 Ergebnissen stehen. Ne? Die müssen spielen, sonst können die sich nicht für Olympia qualifizieren, glaube ich. Muss ich einmal nachgucken, ob das auch stimmt. Aber die sind auf jeden Fall gemeldet. Andersmol hatte ja eine Fußverletzung, hatte da irgendwas gebrochen im Fuß und kommt dann da wieder und dann vielleicht auch so ein erster Test, ob das dann wieder alles so rund funktioniert, wie es soll. Kannst du einmal nachgucken, ob die schon, weil ich bin wieder auf meiner 12 in der Seite und da stehen ja manchmal nicht ganz die richtigen Zahlen bei den Turnieren, weil olympische Ringe haben sie hier schon.
Hier auch, aber hier steht 11 Turniere. Ja.
Dann weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind sie gemeldet in Ostrava und das ist ja auch schon wieder dann spannend für uns. Arman Helwig, die jetzt an den Olympic Ranking Nummer 1 sind, haben gerade gewonnen in Espinho. Und da sind auch viele andere spannende Sachen passiert. Vielleicht angefangen mit dem deutschen Rennen bei den Damen. Da hat sich nichts getan, denn sowohl Borger Ittlinger als auch Ludwig Lippmann sind in der zweiten Quali-Runde gescheitert. Und nicht ins Hauptfeld gekommen, haben sich damit ja dann weder verbessert noch verschlechtert, aber das heißt, Ludwig Lippmann haben immer noch die Nase vorn, sind ja sagen wir mal, leicht vorne, aber mit hauchdünnem Abstand und mit allen Möglichkeiten für Borger Ittlinger da noch vorbeizuziehen. Wir hatten das letzte Mal gesagt, okay, an sich sind Müller-Tillmann da noch in so einem Dreikampf mit drin. Das hat sich jetzt erledigt. Müller-Tillmann haben einen fünften gemacht in Espinho und sind jetzt 1000 Punkte vor. Also das sollte doch reichen, denkt man.
Das reicht, ja.
Also um 1000 Punkte wird sich höchstwahrscheinlich von den anderen Teams keiner mehr verbessern. Es müssten sich ja beide um über 1000 Punkte verbessern. Das hieße, die sind im Challenger und im Elite 16 beide auf Platz 1 und 2 so ungefähr. Da können wir eigentlich davon ausgehen, dass das nicht so ist. Es ist natürlich noch eine kleine Restmöglichkeit da, aber das schließen wir jetzt mal aus und schicken Müller-Tillmann mal nach Paris an der Stelle. Würde ich sagen, aber genau das, was ich gerade sage, ist eben jetzt, was super spannend ist. Also wer jetzt nicht noch die Turniere sich anguckt, dem kann ich auch nicht mehr helfen, weil die starten beide im Hauptfeld jetzt in Stara Jablonki und beide dann wieder in der Quali, meine ich, in Ostrava.
Mhm.
Sowohl Borger Ettlinger als auch Ludwig Lippmann und haben da einfach, die sind direkt nebeneinander geseedet, haben da einfach dann ähnliche Gegner, vom Seeding zumindest her, und haben beide die Chance, einfach, ja, wie man es dann auch immer sagt, in Saisonende so, die haben es selber in der Hand, die kriegen da keine Schützenhilfe oder sonst was, sondern die sind jetzt einfach da, müssen die Ergebnisse machen, müssen jetzt einfach spielen. Und Borger Ettlinger, also natürlich müssen Borger Ettlinger noch ein bisschen mehr, weil sie überholen müssen, aber natürlich ist es leichter zu überholen, wenn Ludwig Lippmann eben nicht punkten soll. Das heißt, die müssen eigentlich auch nochmal ein Ergebnis machen, um sich noch leicht zu verbessern, um den Abstand zu vergrößern.
Ja, es wird ganz spannend zu sehen sein, wie da die Nerven jetzt dann zusammen sind.
Ja.
Ne? Also ich glaube, dass weiterhin von der Endgeschwindigkeit, dass da Ludwig Littmann, die auch das auch in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie auch auf den Elite 16, dass sie wahrscheinlich höher platzierte Teams in der Weltrangliste, dass sie denen gefährlicher werden können, einfach durch diese Dominanz, die Luisa da auch mit Block und Aufschlag ausstrahlen kann, mit den Skills, die sie da hat, dann natürlich auch mit der mit diesem outstanding Abwehrspiel von Laura, und dass sie da, wie gesagt, die höhere Endgeschwindigkeit haben, das ist, glaube ich, also das ist auf jeden Fall meine Einschätzung. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Challenger, wo sie hinfahren nach Stadia Blonki. Und genau, Sandra und Carla haben auf jeden Fall auf den Challenger-Turnieren in der Vergangenheit gezeigt, dass sie da gute Ergebnisse einfahren können, haben so ein Ding gewonnen kürzlich und sind vielleicht, was so die mentale Verfassung angeht, da eher in dieser Rolle, die wurden ja auch schon abgeschrieben von allen eigentlich. Es war ja so, dass sie abgeschrieben wurden und dann eigentlich so ein Knackpunkt in Mexiko war, dass es dieses direkte Duell gab, und seitdem ja entwickelt sich das so, dass der Druck auf der einen Seite spürbar ist, auf der anderen Seite wächst die Hoffnung, und genau, dann ist das, glaube ich, eine super interessante Konstellation. Und ich weiß nicht,
das wird richtig spannend.
Ja, ich weiß nicht, ob du die Spiele jetzt in Espinho gesehen hast. Wahrscheinlich nicht, du warst mit dem Aufbau beschäftigt, ne?
Genau.
Espinho ist natürlich immer besonders, also sehr windig.
Espinho war super windig. Also alle Ergebnisse aus Espinho sind mit Vorsicht auch zu genießen, ne? Also Elas Wickler haben gegen Nikolaidis Carica da sowas von auf die Nase bekommen im ersten Gruppenspiel, weil es einfach stand. Es war Stand Topspin Wind, so.
Obwohl sie 5-0 in Führung gehen von der schlechten Windseite. Und ich dachte mir nur so, ich hatte auch erst das Ergebnis gesehen, dann das Spiel. Dachte mir so, alles klar, wie verliert man das denn noch? Ja, aber das haben sie noch verloren. Und das war aber auch der Tag, wo es am schlimmsten war vom Wind. Und dann waren 2 Tage sehr spielbar. Also es war auch, dann gut an den Ergebnissen zu sehen und auch gut daran, also wie die Spiele dann verlaufen sind. Und dann kam am Finaltag wieder starker Wind auf, und der auch dann so im Finale Einfluss genommen hat, auf jeden Fall, zumindest auf das, was man da erwarten konnte. Genau, aber da war es auch schon absehbar, dass so eine gewisse Lockerheit bei Luisa und Laura im Spiel fehlt, diese Selbstverständlichkeit, die sie sich im letzten Herbst oder Spätsommer, Herbst dann aufgebaut haben, auch getragen von den Erfolgen auf europäischer Ebene, dass sie da Zutrauen zu ihrem eigenen Spiel bekommen haben, das ist jetzt zurzeit, oder das war jetzt wenig zu sehen, und dann halt auch im Spiel gegen die Brasilianerin, was sie da dann um den Einzug ins Hauptfeld verlieren, dann ja, ich möchte nicht kopflos sagen, aber es war auf jeden Fall zu sehen, dass natürlich auch Skills wie Ballhandling und sowas bei den Brasilianerinnen auf jeden Fall ausgeprägter waren. Das ist aber auch natürlich also diese Spielstärke und dieses Ballgefühl ist natürlich auch etwas, was man dort dann ja anders vermittelt bekommt als in Deutschland. Und da hat es dann etwas an Ideen und vielleicht auch an Zutrauen gefehlt in die eigenen Stärken. Dann kommt dazu schwierige Bedingungen durch Wind und den tiefen Sand. Und das ist dann schon herausfordernd. Das war auch schon immer herausfordernd, wenn da, also Espinho ist ja immer ein besonderes Turnier gewesen, wenn man da ja, kann.
Das war dieser an der Agave einfach. Wir kennen das. Da ist es teilweise einfach stürmisch.
Das ist ja im Norden oben, ne? Das ist ja nicht Algarve, sondern das ist ja Atlantikküste.
Hat mir irgendjemand Algarve geflüstert?
Nee. Aber gut. Das ist bei Porto. Also das ist weiter nördlich, und da ist auf jeden Fall stand der Wind immer so schön von. Ich glaube, das ist dann Nord. Nordwest stand der Winter da drauf, und das war schon, das ist schon interessant zu sehen gewesen und
herausfordernd.
Ja, herausfordernd, genau, und genau, das, ich weiß gar nicht, ich glaube, Carla und Sandra haben gegen die Litauerin verloren, ne? Einzug Hauptfeld, meine ich. Und ja, da war auf jeden Fall auch ganz klar der Einfluss, das war Sidecourt, was die gespielt haben, und da war brutal. Ja. Eine so halb Gegenwindseite, also eine Seite, wo man sehr druckvoll im Aufschlag agieren konnte, wo dann auch Schwierigkeiten in Annahmezuspiel entstanden sind und ja, dann teilweise Bälle im Stand rübergeschlagen werden in den Wind rein und zu Punkten führen. Und das ist dann schon, ja, das ist dann World Tour Level, was die Leute da spielen. Und man fragt sich, wie kann das denn gehen, ja, wenn man am Screen sitzt und dann guckst du auf die Fahnen und dann weißt du Bescheid. Ja, das war spannend zu sehen. Und ich glaube, ja, Polen wird ein ganz anderes Spiel. Polen sind dann
schon. Ja, Polen und Tschechien, ne? Also da ist jetzt natürlich, kann man drüber, es ist halt Beachvolleyball, okay, aber es ist natürlich trotzdem krass, dass solche Turniere dann über die Olympia-Quali entscheiden, letzten Endes. Also aus Laiensicht, ich finde es natürlich ganz normal irgendwie, dass das dazugehört, aber trotzdem ist denn ja die Lotterie schon manchmal an, so da, ob das klappt, ob du zum richtigen Zeitpunkt dann die Seite wechselt, ob du auf die richtige Seite am Anfang des Satzes kommst, mit dem richtigen Aufschläger noch, der vielleicht Topspin besser aufschlagen kann oder so. Das ist dann schon noch ein bisschen zufälliger manchmal, als wenn das eben nicht so windig ist. Und jetzt haben wir aber mit Staria Blonki und Ostrava zwei Turniere, wo Laborbedingungen dann doch herrschen und wo jetzt einfach einzig und allein die Spielstärke entscheiden wird.
Die Spielstärke und die Psyche.
Und die Psyche, ja, das wird geil. Das ist nicht nur bei den Deutschen so, nee, sondern auch, das wird ja natürlich auch krass, auch jetzt in Staria Blonki, werden wir beide Verger de Pré Schwestern und ihre Partnerin auch sehen. Wäre natürlich dann auch spannend, wenn die dann gegen die Deutschen dann da irgendwie teilweise antreten, wo es dann in jedem Punkt, in jedem Ball gefühlt schon um alles geht. Weil jetzt haben die beiden, also Anouk und Zoe, gegeneinander gespielt in der Quali in Espinho. Und Anouk hat da das Spiel gewonnen, sind dann ins Hauptfeld gegangen, sind aber, ja, also sind dann, glaube ich, in dieser Zwischenrunde ausgeschieden, in der Round of 12.
Ja.
Und sind immer noch hinten, haben jetzt das nicht geschafft, das Ergebnis, was Zoe und Esme da mit ihrem Treppchen gemacht haben, wieder auszugleichen, haben 320 Punkte Abstand. Also Anouk und Joanna Mäda sind 320 Punkte hinten und haben sowohl Zoe und Esme als auch Anouk und Joanna haben ein 460 Punkte Ergebnis noch zum Streichen, was sie eben ausgleichen. Das heißt, das müssen sie immer erstmal ausgleichen. Das haben wir mittlerweile schon verstanden, wie das heißt, funktioniert. aber da ist immer noch alles möglich. Also 320 Punkte sind jetzt nicht die Welt. Das ist schon machbar, gerade beim Elite dann vielleicht nachher. Schon, aber gerade ein Treppchen beim Challenger reicht auch, um diese Punkte gut zu machen. Aber also ein höheres Treppchen. Und Zoe und Esme sind da in der besseren Position gerade. Aber das war natürlich auch wieder ein Spiel für die Geschichtsbücher, dann dieses Einzug-Hauptfeld-Spiel, dass denn da die beiden Schweizer Schwestern gegeneinander spielen müssen, die um den Olympiaplatz kämpfen. Wir haben noch ein Race. Und zwar sind wir jetzt schon bei den Männern. Erstmal eine Glückwunsch, Elas Wickler, dass sie eine Silbermedaille mitnehmen. Ja. Also im vierten Anlauf konnten sie ein Halbfinale gewinnen. Und zwar auch wieder was für eins, ne? 15-13 Tiebreak gegen Immers van de Velde. Auch im guten Wind da vor Ort und haben es dann aber gewuppt, haben den Fluch abgelegt, konnten sich da verbessern, haben vorher dreimal in Folge einen vierten Platz und eine Holzmedaille mitgenommen und sind jetzt endlich auf dem Podium gelandet und dann nur gegen Armand Helwig nachher gescheitert im Finale. Auch ja, relativ deutlich, zumindest von den Punkteergebnissen. Ich weiß nicht, ob du da mehr gesehen hast als ich.
Ja, ich habe also ich glaube schon, dass die Bedingungen im Finale dann auch wieder für Armand Helwig dann gesprochen haben, also die da dann einfach ihr, ich sag mal, kreativeres Spiel dann wieder aufziehen konnten und da dann auch mit den Windbedingungen gut oder besser zurechtgekommen sind an dem Tag. Man muss sagen, glaube ich, dass in diesem Center Court, es war wie gesagt am Sonntag wieder deutlich windiger. Ich hatte Kontakt zu den Leuten vor Ort. Daniel Krug war zum Beispiel auch vor Ort, Daniel Wigger. Das war schön zu sehen. Und dieser Wind, der kommt auf dem Center Court halt nicht von der Seite unbedingt rein, von der von den Fahnen angezeigt wird. Ja. Dadurch, dass da so Öffnungen drinne sind und kommt der Wind an manchen Stellen rein und dreht und das ja macht das Spiel da unten auf jeden Fall deutlich deutlich schwieriger technisch gesehen. Und ja, da haben die Schweden dann wieder gezeigt, was sie dann können. Aber ja, ich denke, in Paris haben wir dann andere Bedingungen und können dann da.
Das denke ich auch, ja.
Können dann da auf jeden Fall auch. Ich meine, es wird immer so gesagt, dass jetzt der zweite Platz ist einfach eine überragende Leistung. Man muss sich überlegen, wo Clemens und Nils herkommen, mit was für Problemen die in der zum Beginn ihrer Zusammenarbeit auch konfrontiert waren, körperlicher Art, und dann hier eine Verletzung, eine kleinere. Dann musste man sich komplett neu gewöhnen an die Arbeitsweise und sowas. Ich glaube, dass das richtig schön ist zu sehen, wie konstant die abliefern. Das sagen wir jetzt aber auch schon eigentlich das letzte Dreivierteljahr durchgehend. Also dass das an Konstanz und sowas richtig gut zu sehen ist. Es ist einfach, musst du überlegen, auf den Elite 16 Turnieren, auf den letzten gehst du immer ins Halbfinale. Also das heißt,
das ist krass.
Bist einfach da so etabliert unter den besten vier Teams. Das ist.
Sind alle da auch außer Mosorum, ne? Ja. Also immer mal on-off, ne? Aber die Top-Teams sind eben vor Ort. Ja. Man schlägt nicht immer Perosic Schweiner jetzt, aber das macht dann jemand anderes.
Genau.
Und man spielt sich da jedes Mal ins Halbfinale. Jetzt ging es wieder gegen Evans Buddinger. Also wir haben da einen USA-Lauf in den Viertelfinals. Ja. Hat dann natürlich auch mit der starken Setzung von Elas Wickler zu tun, dass du dann auf Seed 1 bis 4 oder so oder die anderen, die da in den Seed sind, erst im Halbfinale triffst.
Ja.
Das kommt ja nicht, ist ja nicht zugelost, sondern das ist eben so im Spielbaum vorhanden. Also ja, sehr gutes Zeichen für unsere Hoffnung für Paris und jetzt auch nochmal für Ostrava.
Ja.
Da nochmal zu sehen. Und ja, das schauen wir uns gerne an, was die beiden Jungs da machen. Haben zwischendurch dann noch kurz Lukas und Sven da geholfen beim Nations Cup, spielen jetzt noch King of the Court. So viel, wie sie Lust haben wahrscheinlich, oder so intensiv, wie sie Lust haben, lassen Staria Blonki dann logischerweise weg. Und dann geht's vollends in die Olympia-Vorbereitung.
Aber ich habe dich rausgebracht. Du wolltest von dem anderen spannenden Rennen erzählen.
Ja, sicher. Es gibt ein sehr spannendes Rennen. Ich sage erstmal das andere, was jetzt eher gegessen ist, über das wir aber schon gesprochen haben. Nämlich haben Evans Buddinger schon wieder ein starkes Ergebnis gemacht, haben einen fünften Platz gemacht und sind damit jetzt 540 Punkte vor Brunner Crabbe. Das kann gerade mit der Form, die sie gerade haben, mit den Entry-Punkten, die sie haben, die reichen, um in den beiden Turnieren jetzt in den kommenden vorne mit dabei zu sein. Also spielen jetzt eben auch beide Turniere, die noch kommen. Sollte das doch reichen, dass Evans Buddinger es tatsächlich schaffen, vor Brunner Crabbe zu Olympia zu fahren. Und das haben sie einfach sich verdient durch die starken Ergebnisse, die sie jetzt gemacht haben. Also das ist krass. Chase Buddinger dann einfach vom NBA-Profi über, ich glaube, 7 Jahre dann zu olympischen Beachvolleyballer. Ja. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Das verdient auf jeden Fall den größten Respekt, dass das so möglich ist. Dann natürlich Patain Benish als Team 1 von den USA. Aber das andere Race ist das Race in Holland. Ja, dass die Niederländer hören nicht auf, spannend zu bleiben. Und zwar haben jetzt Immers van de Velde, ich habe es eben gesagt, die haben Halbfinale verloren gegen Elas Wickler, heißt aber auch wieder eine vordere Platzierung bei einem Elite 16. Und ihre direkten Konkurrenten sind Brouwer Musen. Und Brouwer Musen sind in der Quali, in der zweiten Quali-Runde an Bayo Bayo gescheitert. Das ist ein ziemlicher Upset. Also die spielen einen guten Ball. Bayo Bayo machen immer wieder solche Dinger. Die haben wir jetzt auch in Hamburg ja gesehen. Ne? Die sind einfach Sprungflöhe beide. Und man ist dann sehr überrascht. Sind beide 1,80 groß und knacken da die Bälle ein. Und tauchen da auf einmal auf im Block vor dir, wo du nichts erwartest. Und Brouwer Musen, für die wird es jetzt richtig eng. Also sie hatten sich jetzt, glaube ich, sehr in Sicherheit gewogen, das ganze letzte Jahr. Und dann kam es jetzt erst so auf, oh, unsere Landsmänner machen gute Ergebnisse, eins nach dem anderen. Und jetzt sind Immers van de Velde 280 Punkte vor Brouwer Musen. Brouwer Musen haben nur noch ein 600er Streichergebnis. müssen also, um das aufzuholen, mehr als 600 Punkte machen. Heißt Challenger, Treppchen. Ich glaube, Challenger gibt es, also 800 Punkte gibt es für den ersten. Das weiß ich. 760, 720, 86. Also, da reicht erstmal nichts davon, um an denen vorbeizuziehen. Ne? Mhm. Also, um sich zu verbessern, reicht das alles. Aber um wieder vorbeizuziehen, reicht davon nichts. Da müssten sie schon auf dem Elite 16 dann ins Halbfinale kommen. Dann wären sie wieder vorne. Vorausgesetzt natürlich, Immers Van de Velde verbessern sich nicht, weil die haben noch ein 460er-Ergebnis drin. Was sich auch wahrscheinlich noch verbessern können. Oder eben eine Mixtur aus Challenger gewinnen und dann einen fünften auf dem Elite 16, das reicht auch, ne? Aber Braumusen müssen jetzt richtig abliefern.
Ja.
Und das ist, wer hätte das gedacht, ne? Also vor ein paar Monaten, da hätte das niemals überhaupt auf dem Schirm gehabt, dass das da spannend werden kann. Ich lasse jetzt gerade Boermans de Groot dabei raus, weil die gute, also die haben jetzt noch ein Ergebnis komplett frei und werden dann da an beiden Teams noch relativ unüberholbar vorbeiziehen. Es sei denn wieder, ne, wir machen den Case auf Braumusen und Immers Van de Velde spielen das Elite 16 Finale, dann naja, ist es wieder was anderes, klar. Aber das, davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Aber das ist mega spannend, hättest du das gedacht? Ich habe dir das ja geschickt.
Ja.
Alex Brauer hat auf meine Story geantwortet mit so einem Kackhaufen-Emoji, als ich da über deren Quali-Spiel irgendwas gepostet habe. Ich denke mal nicht, dass die das so irgendwie mit auf dem Schirm hatten, oder?
Boah.
Also ich meine jetzt mal letztes Jahr, ne? Also da, man hatte das Gefühl, dass sie da eigentlich sich relativ sicher über ihre Situation waren.
Ja, das hatte man auf jeden Fall. War ja aber auch für uns alle super spannend zu sehen, wie Boermans de Groot dann wiederkommen nach der Verletzung. Und der Kommentator im Stream meint es schon. Also da haben sie auf jeden Fall alles richtig gemacht, aufeinander zu warten, sozusagen. Und da dann darauf zu vertrauen, dass man dann zur Stärke zurückfindet. Und das finde ich auch wirklich Wahnsinn, aber auch immer das Van de Velde. Ich sag mal, Van de Velde ist jetzt ja auch nicht erst seit gestern auf der Tour. Der spielt ja auch schon länger Volleyball, Beachvolleyball. Und ja, dass die Konstellation so gut harmoniert, ja, ich hatte es auch nicht auf dem Schirm. Das ist
gar nicht
richtig, richtig cool. Und wahrscheinlich aber auch ein Erfolg des Konstrukts in den Niederlanden, ne? Die haben ja dann zentralisiert, ja, trainieren da alle am Schützpunkt, haben dementsprechend sehr, sehr hohes Trainingslevel und auch Wettkampf, also dieser Competition-Gedanke wird da natürlich sehr hoch gehangen. Da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, dass es dann dieser interne Wettkampf ist, das, was einen dann wirklich dann auch abhärtet und stark macht. Und das haben wir immer bei den Amerikanern gesehen. Und das haben wir auch in Zeiten bei in Deutschland gesehen. Also nicht, dass es zentralisiert war, aber dieser interne Wettkampf war einfach sehr hoch, weil die Spitze da sehr, sehr, sehr ausgeprägt war. Und ja, das ist, das trifft da jetzt auf jeden Fall. Das trifft jetzt da auf jeden Fall auch zu und ich bin gespannt, wie lange die dann gesund bleiben, weil ich sag mal, für Brauer Meuwissen ist es das letzte Mal wahrscheinlich, dass sie so weit denken. Ich ja, meine, okay, wenn die noch Bock haben, sich nochmal 4 Jahre reinzuhängen, es gibt auch Leute, die haben mit 41, 42 noch Olympische Spiele gespielt, aber
ja, ich meine, Herrera, Gavira sind ja auch noch unterwegs und spielen sich da rein, aber
ja,
ich glaube nicht, dass Brauer Meuwissen sich das nochmal antun.
Immer von den Spielertypen, man muss ja auch überlegen, wo die herkommen, ne? Also die sind 2013 sind die Weltmeister geworden und damals mit dieser Art von, damals war es immer so Hallenvolleyball, was im Sand gespielt wird, ne? Also dieses Hoch und Rauf, dieses holländische Spielkonstrukt, das haben die ja schon ja sehr, sehr geprägt und das auch über 5, 6, 7, 8 Jahre wirklich, wirklich, ja, hochgehalten, diesen Spielstil und irgendwann, ja, ist das, kann man das nicht mehr spielen, weil natürlich sich das Spiel auch dahingehend verändert. Die Blockspieler werden größer. Das heißt, diese Physis, die bringen dann mehr Leute mit. Das heißt, man muss dann sein Spiel wieder umstellen. Der Körper macht vielleicht nicht mehr so mit. Man ist nicht mehr so spritzig wie mit Mitte, Ende 20, sondern da kommen auch ein paar Wehwehchen dazu. Und dann kann man das nicht mehr so spielen. In der Art und Weise verändert man das Spiel. Und wenn die jetzt keine Lust drauf haben, in den nächsten 4 Jahren nochmal das Spiel zu verändern und dann anzupassen an das, wie sich das entwickeln kann, dann ja, bin ich gespannt, wie lange wir die noch auf den Courts international spielen sehen.
Das ist das letzte spannende Rennen. Ich meine, jetzt, wenn man sich die Männerliste noch einmal anschaut, dann sieht man, dass Hodges Schubert sich zum Beispiel jetzt auch mit dem Ergebnis in Espinho etwas gefestigter haben in ihrer Position und sich wahrscheinlich über die Weltrangliste oder die Olympialiste qualifizieren werden. Muss ja kurz überlegen. Gut, Moserum sind jetzt hier schon mit olympischen Rängen drin. Ja, also sollte das hinhauen. Starke australische Performance sowieso in Espinho. Die zwei Teams dort in die Quali oder durch die Quali gebracht haben. Das Einzige, was wir jetzt noch uns weiter anschauen können, ist, was Alayo Diaz in den kommenden Turnieren machen, denn die Kubaner, die sind noch in, glaube ich, einem von den zwei kommenden Turnieren gemeldet und können es noch schaffen, da Grimald einzuholen. Das könnte noch sein. Und ansonsten sind die olympischen Plätze da eigentlich ziemlich vergeben,
man sagen. Genau, man muss dann auch überlegen. Ein Team fällt unten noch raus, ne? Grimald, weil Börmann de Groot da noch nicht die.
Ja, aber die beiden, das hatte mir neulich noch mal einer mitgeteilt. Da sind ja schon zwei Holländer drin, das heißt, unten fällt nichts raus. Ja,
okay.
Genauso sieht es bei den Amerikanern aus und da passiert dann erstmal nichts mehr. Also da so ist es schon aktuell, dass da Grimald, Höllhorst, Horte Schubert, Rangiri Karambula, die das Ende der Liste bilden und Alayo Diaz könnten sich da noch reinspielen und Grimald noch verdrängen, beziehungsweise Höllhorst, Grimald haben gerade gleich viele Punkte. Auch spannend, was da denn passiert, wenn das so ist. Aber da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Gut, Fuxi. Das war doch wieder eine spannende Angelegenheit. Ich werde dieses Olympiarennen ab jetzt auch sehr, sehr genau verfolgen. Ich finde das jetzt mega spannend, gerade mit diesem Finale, diese zwei Turniere jetzt. Viel spannender könnte es nicht sein in den einzelnen Rennen und es gibt wahrscheinlich einen ziemlichen Showdown einfach dann in Ostrava. Und das ist ja nun so aufgearbeitet durch Volleyball World TV, dass man das alles sehr gut verfolgen kann.
Man macht
Spaß. Wenn man den entsprechenden Account hat. Das funktioniert dann schon. Und dann würde ich sagen, belassen wir es dabei für heute.
Sauber.
Und dann sehen wir uns, sobald es wieder spannende Neuigkeiten gibt. Wie gesagt, jetzt kommendes Wochenende findet statt Staria Blonki in Polen. Hast du den Center Court da schon gesehen? Ich habe irgendeine Story heute gesehen, dass da ein Team trainiert hat. Sieht wieder mega geil aus.
Cool. Sandra hat auch eine Story gepostet, die sah auch cool aus.
Ja, es war wahrscheinlich von Sandra. Und das, wir haben da auch schon mal, als das der Turnierkalender rauskam, haben wir schon mal über dieses Traditionsturnier gesprochen, über diesen Standort, der auch schon diverse Meisterschaften dort behaust hat und einfach immer wieder ein Fünf-Sterne-Turnier auch dort hatte. Also da, man kennt das da und sind jetzt eben wieder zurück auf der Karte und das freut uns. Und Ostrava ist ebenso eine ziemlich ikonische Spielstätte da in diesem Stahlwerk vor der Kulisse. Beides immer mit, nicht das, was wir jetzt gewöhnt sind aus den Turnieren in Doha oder sonst wo mit leeren Tribünen, sondern immer mit ordentlich Publikum gesegnet da auch und die richtig Bock haben, die erzogen sind, virtuell überzuschauen. Die wissen, was sie da erwartet. Und da freuen wir uns drauf. Genau, und Ostrava ist dann tatsächlich das Wochenende danach direkt. Also jetzt zwei Wochenenden mit spannungsgefülltem Beachvolleyball.
Spitzensport.
Ja. Sehr schön. Spitzensport. Alles klar. Sebastian Fuchs, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Hau rein, Max. Bis dann.